Willkommen zu Überm Tellerrand geschaut, dem neuen Podcast der AKE, der Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung. In diesem Podcast-Format beschäftigen wir uns interdisziplinär mit aktuellen Themen der klinischen Ernährung.
Dann freue ich mich, dass wir zu einem rezent auch immer wichtiger werdenden und auch in der Leinpresse bekannten Thema kommen, zum Mikrobiom. Und darf Sie kurz bitten, sich kurz selbst vorzustellen.
Ja, mein Name ist Felix Keil. Ich leite die hämato-onkologische Abteilung im Hanusch Krankenhaus, die dritte medizinische Abteilung. Von der Ausbildung her bin ich Hämato-Onkologe und Intensivmediziner.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Dr. Erik Thiele-Orberg, Universitätsklinikum Regensburg, Klinik für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie. Bin dort als Oberarzt tätig und auch als Arbeitsgruppenleiter auf dem Gebiet der translationalen Mikrobiomforschung.
Diese Sitzung haben wir eigentlich gestaltet, weil wir uns überlegt haben, was für eine Rolle spielt der Darm. Man hat früher gesagt, der Tod liegt im Darm, und jetzt sagen wir, das Mikrobiom lebt, und das im Bereich der Hämato-Onkologie. Im Prinzip ist es so, dass wir wissen, dass Fettgewebe, wenn man adipös ist, durch chronische Inflammation und ein nicht funktionierendes Mikrobiom, Tumore und moderne Immuntherapien miteinander im Kreislauf in Wechselbeziehungen stehen. Man kann sich also so vorstellen, dass jede chronische stille Inflammation, das kann durch Adipositas, das kann aber auch durch Rauchen verursacht sein. Im Alter kann sich die Entzündung auch erhöhen. Wir wissen, dass Dysbiose auch Entzündungen machen kann, dass die letzten Endes auch einen Tumor triggern können. Und weiters, dass der Tumor selbst wieder eine Entzündung erhalten kann. Der Tumor schützt sich durch Triggern einer chronischen Inflammation vor spezifischer Immunantwort. Das ist relativ, und darauf beruhen die modernen immunologischen Therapien. Das heißt, die Entzündung macht Tumor und Tumor erhält die Entzündung. Und dann haben wir noch das Fettgewebe, den Stoffwechsel und das Mikrobiom, die in diesem Kreislauf eine wesentliche Rolle spielen. Und moderne Immuntherapien machen ja nichts anderes, als dass sie das Immunsystem wieder gegen den Tumor scharf machen. Also wir machen praktisch aus einer unspezifischen Entzündung eine spezifische und helfen, den Körper mit seinem Immunsystem den Tumor zu bekämpfen. Jetzt wollte ich den Kollegen Orberg fragen, was ist denn eigentlich das Mikrobiom? Sie als Mikrobiom-Spezialist, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was das ist? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, das muss ich ganz oft erklären, wenn ich meine Patienten in unsere Studien einschließe. Und ich sage denen immer, das Mikrobiom ist die natürliche Gemeinschaft aller Bakterien, die im menschlichen Darm vorkommen. Es sind nicht nur die Bakterien, es sind auch die Viren und die Pilze und Archaeen. Aber das Wichtige zu verstehen ist, das ist ein absolut wichtiges und großes Organ, was für die menschliche Gesundheit eine sehr wichtige Rolle spielt.
Und wo sitzt das eigentlich?
Ja, also wir haben verschiedene Mikrobiome. Wir haben Mikrobiom in der Lunge, wir haben Mikrobiom in der Haut. Das wahrscheinlich am besten beschriebene und am besten bekannte ist eben das Mikrobiom im Darm. Das sitzt vorwiegend im Dickdarm und spielt da eine Vielzahl von wichtigen Funktionen, von Vitamin-Metabolismus, das die Regulation und das Ausbilden des Immunsystems. Es hilft unserem Körper, unverdauliche Stoffe abzubauen, sodass wir die dann aufnehmen können. Und eine weitere ganz wichtige Rolle ist, dass es hilft zu unterbinden, dass sich bestimmte pathogene Keime dort im Darm einnisten können. Also spielt für die menschliche Gesundheit eine extrem wichtige Rolle.
Und sind das viele Bakterien oder wie viel ist das eigentlich da im
Stuhl? Also das sind, vom Gewicht macht es ungefähr 2 Kilogramm des gesamten Menschen aus. Das sind ganz viele Bakterien, Millionen von Bakterien mit noch mehr Gene. Wir können unterscheiden, das Mikrobiom, das bezieht sich auf das ganze Genom dieser Bakterien, die im Darm vorkommen, von den Mikrobiota, das sind die spezifischen Bakterien, die dort leben.
Und die, wie man jetzt sich als Laie das vorstellt, also wir haben das Darmrohr, da geht die Ernährung rein, da sitzt das Mikrobiom, und dann haben wir die Schleimhaut. Was spielt sich da ab? Was hat das Mikrobiom da für eine Rolle? Was passiert da eigentlich?
Also das wird immer besser erforscht. Mikrobiomforschung ging damit los, dass wir begonnen haben zu beschreiben, was für Bakterien da vorkommen. Und das Problem war, dass viele dieser Bakterien sich nicht kultivieren lassen. Deshalb hatten wir ganz lange nicht gewusst, wie viele Bakterien sind da eigentlich drinnen. Erst mit dem Auftreten der Sequenzierungstechnologien und insbesondere der 16S-Sequenzierung konnten wir auf einmal diese ganzen nicht kultivierbaren Bakterien identifizieren, und so ist das Feld dann geboren. Und wir entwickeln uns jetzt immer mehr in die Richtung, dass wir feststellen möchten, welche Rollen spielen diese bestimmten Mikrobiote im Darm. Und wie Sie richtig sagen, da gibt es welche, die zum Beispiel für die Schleimhautproduktion wichtig sind, welche, die für das Trainieren des Immunsystems wichtig sind. Es gibt Mikrobiote, Mikrobiota, die bestimmte Kohlenhydrate, unverdauliche Kohlenhydrate abbauen können, so kurzfettige Fettsäuren, ich glaube, wir werden noch zu dem Thema kommen, herstellen können und die dienen wiederum dem Epithel als Nahrungsmittel. Also die Vielzahl ist ungemein vielfältig und wir sind dabei, immer besser zu verstehen, was verschiedene Mikrobiota alles zur Gesundheit und auch zur Pathophysiologie beitragen können.
Also die passen eigentlich so den Schleimhaut auf, dass die bösen Bakterien nicht überhand nehmen. Und was ich so verstanden habe, die produzieren auch diesen Schleim, der sich da über die Schleimhaut legt. Das heißt, es gibt liebe und böse Bakterien in der Medizin. Kann man sich das so vorstellen?
Ich glaube, das ist immer kontextabhängig. Ja. Ne? Und aus einer lieben Bakterien kann schnell mal eine böse Bakterien sein, wenn der Kontext gestört ist. Dieses Phänomen, was Sie angesprochen haben, das nennt sich Colonization Resistance. Wahrscheinlich ein extrem wichtiges Phänomen. Und man muss sich vorstellen, dass das Mikrobiom eben so dicht besiedelt ist und jedes einzelne Bakterium dort sitzt in einer ganz für ihn optimalen Nische. Und dadurch ist es neuen, fremden Bakterien fast unmöglich, sich da niederzulassen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso Probiotika häufig nicht so wirklich wirken, weil sie sich gar nicht absetzen können oder niederlassen können in dem Bereich. Aber dazu kommen wir später noch.
Also das heißt, man kann sich, der Mikrobiom ist was sehr Persönliches eigentlich.
Absolut. Ich glaube, man kann jeden Menschen anhand seiner Mikrobiomsignaturen identifizieren. Das Mikrobiom ändert sich aber auch während dem Leben, von Geburt über die Kindheit bis zum Erwachsenen, wo es sich dann stabilisiert, ändert sich in Krankheitsphasen, ändert sich bei Ernährungsumstellungen und diese ganzen Änderungen können sehr kurzfristig ablaufen.
Also wenn wir jetzt nochmal für den Laien zurückgehen oder für den, es gibt ja viele Mediziner. Ich war auch lange ein Laie beim Mikrobiom, weil ich habe mir gedacht, gut, da wird das Essen resorbiert und der Stuhl geht dann halt raus. Aber dass das sich so viel tut, ist ja noch nicht so lange bekannt, auch für viele Mediziner. Jetzt ist es so, wir wissen das eine, dass es vom Mikrobiom, vom Darm viele Nerven ins Hirn gibt und das Mikrobiom Neurotransmitter produziert. Wir wissen, dass dieser Organismus da drin viele Vitamine produziert, dass er auch die Gallensäure beeinflusst. Das heißt, da spielt sich, also was Sie jetzt beschrieben haben, stoffwechselmäßig sehr viel ab. Bevor wir jetzt in die Hämato-Onkologie gehen, vielleicht können Sie noch das, was ich angerissen habe, noch einmal dem Laien verständlich beschreiben, welche Substanzen, die allgemein für den Organismus wichtig sind, während ein Mikrobiom, was macht im Mikrobiom im Darm produziert.
Bleiben wir bei dem Gebiet des Metabolismus und der Synthese. Also ganz viele Vitamine können erst durch das Mikrobiom hergestellt werden und dann vom Menschen aufgenommen werden. Das Gleiche gilt für komplexe Kohlenhydrate, sogenannte resistente Stärken.
Die Vitamine sind die B, glaube ich.
Und richtig, genau.
Und genau. Da gibt es noch ein Vitamin, das da produziert wird?
Ich glaube hauptsächlich die B-Vitamine. Ja. Die resistente Stärke, wir haben gestern viel über Hafer gesprochen, viele Komponenten in Hafer können vom Menschen nicht verdaut werden und diese Verdauung, diese Fermentation eigentlich ist ein mikrobiomabhängiger Prozess.
Dann gibt es ja andere, es gibt ja zum Beispiel, die Neurotransmitter werden im Darm produziert. Zum Beispiel, wir wissen, dass 90% des Serotonins im Darm produziert wird. Daher wäre es möglich, dass eine Dysbiose auch auf Stimmungen, das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, also, aber ich glaube, wir können unseren Zuhörern und Hörern sagen, dass die Stimmung durch das Mikrobiom beeinflusst wird.
Ganz sicher. Vielleicht können wir kurz hier diesen Begriff Dysbiose nochmal erläutern. Das hört man auch ganz oft. Und eigentlich ist es ein Begriff, der nicht so gut definiert ist, muss man sagen. Also mein Verständnis, wie ich es interpretiere von Dysbiose, ist, dass die Vielfalt reduziert ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Marker. Wir kommen auch später darauf zu sprechen, die Vielfalt des Mikrobioms. Und die Faustregel ist ganz klar, je vielfältiger Mikrobiom, desto besser. Und man muss sich die Vielfalt, ich habe immer gerne das Modell eines Regenwalds, um eine ganz breite Vielfalt mit ganz vielen verschiedenen Spezien als Beispiel zu erklären. Und man kann vergleichen, die Dysbiose dagegen wäre zum Beispiel eine Monokultur oder eine Forstkultur, wo nur einzelne Spezien vorkommen. Vielleicht jetzt noch zu dem Thema der Stoffe, die durch das Mikrobiom verändert, die Gallensäuren. Der Mensch produziert ja die primären Gallensäuren, die werden dann auch durch das Mikrobiom metabolisiert und so entstehen erst die sekundären Gallensäuren. Sowohl für die Verdauung, aber auch für bestimmte Immunfunktionen essentiell sind. Also auch bei dieser Substanzklasse spielt das Mikrobiom eine sehr wichtige Rolle.
In der Einleitung habe ich gesagt, viele moderne onkologische Therapien zielen darauf aus, dass man das Immunsystem, das ja ganz offensichtlich gegen den beginnenden Krebs oder gegen den entstandenen Krebs resistent, nicht ernährbar, also ernährbar, nicht reagiert hat, wieder scharf zu machen. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern nur das sind jetzt keine Hämato-Onkologen im Schnitt, sagen, okay, also der Tumor entsteht, weil mein Immunsystem schwach ist. Wir wissen, das kann ich kurz anreißen, es gibt viele Therapieformen. Wir können einerseits die Maximalform, die allogene Stammzelltransplantation, das heißt, man nimmt das Immunsystem von passenden Geschwistern oder Verwandten und schaltet die Leukämie aus. Dann gibt es Medikamente, die das Immunsystem in der Onkologie scharf machen. Also ich kriege Infusionen, wo die eigenen T-Zellen den Tumor angreifen. Und dann haben wir als drittes CAR-T-Zellen, das heißt, den Patienten werden eigene Zellen entnommen und gegen den Tumor scharf gemacht. Wenn wir diese modernen Immunonkologika hernehmen, dann sind das im Prinzip T-Zellen, Abwehrzellen, die den Tumor bekämpfen. Da haben wir die drei Methoden. Da haben wir uns schon sehr lange damit beschäftigt. Und jetzt sagt uns plötzlich einer, das Mikrobiom, der Darm, hat damit irgendwas zu tun. Ist das so?
Da muss ich ausholen, weil ich glaube, das ist ein ganz interessantes Erkenntnis. Wie kam es dazu, dass wir das überhaupt diese Assoziation festgestellt hatten? Und Sie hatten jetzt auch schon die Immun-Checkpoint-Blockade angeregt, dass ja standardmäßig bei vielen soliden Tumoren angesetzt wird, wo wir Antikörper haben gegen diese Immun-Checkpoints, beispielsweise das PD-1. Und die wurden ja als erstes in der Maus erprobt. Und Sie wissen ja vielleicht, oder die Kollegen unter Ihnen, die Mausexperimente machen, wir kaufen ja unsere Mäuse immer zu. Da gibt es ja eine Firma, die nennt sich Jackson, eine heißt Taconic und so weiter. Und diese Firmen haben halt ganz spezielle Haltungen von ihren Mäusen. Und man hat damit begonnen, diesen Mäusen einfach Tumoren zu spritzen und dann mit den Checkpoints zu behandeln. Und man hat gesehen, auch die Maus kann wunderbar diese Tumoren angreifen, wenn man ihnen Checkpoint gibt. Nun haben die Kollegen das Experiment, sind ihnen die Mäuse halt ausgegangen von dem einen Hersteller und dann haben sie bei einem anderen Hersteller die gleiche Maus, die genetisch idente Maus gekauft und gesehen, hoppla, der Effekt ist jetzt weg.
Und die Maus hat plötzlich auf das nicht angesprochen.
Die Maus hat gar nicht angesprochen. Die genetisch eine identische Maus.
War keine Verwechslung der Chargen sozusagen.
Absolut nicht verwechseln. Das wurde dann vielfach reproduziert in mehreren Papers. Das waren ganz große Papers in den späten 90ern. Und dann hat man sich überlegt, woran kann das sein? Und war es die Diät? Nein, weil die Mäuse haben das alle die gleiche Chow bekommen. Es lag daran, dass die Mäuse, je nachdem in welcher Haltung sie waren, unterschiedliche Mikrobiome hatten. Und man konnte dann auch die Transplantexperimente machen, wo man das Mikrobiom von einer ansprechenden Maus, der nicht ansprechenden Maus transplantiert hat und siehe da, das Ansprechen wurde so wiederhergestellt. Und das war, glaube ich, der Ausgang. Und dieses Prinzip hat man dann in humane Observationsstudien übertragen, wo wir gesehen haben, auch das Ansprechen unter diesen modernen Immuntherapie, sei es KT-Zelle, sei es Immuncheckpoint-Blockade, sei es Stammzelltransplantation, hängt eben von der Zusammensetzung des Mikrobioms ab. Wobei auch hier die Faustregel gilt, je vielfältiger das Mikrobiom, desto günstiger das Ansprechen auf diese Immuntherapeutika.
Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, naja, wenn das Mikrobiom, wie Sie gesagt haben, wie ein Mischwald ist, ja, dann könnte ich ja eigentlich einem Patienten, der einen Tumor hat, das Mikrobiom herrichten für die Therapie. Geht das? Gibt es da irgendwelche
Daten? Wollen wir hin.
Aber wir wissen es noch nicht. Aber also ist ja vernünftig wahrscheinlich.
Ja, ich meine, das Problem ist, weil wir wissen ja auch nicht, welche Spezies in der Kohorte, aber auch beim individuellen Patienten vielleicht diesen Unterschied machen kann, dass das Ansprechen bedingt. Das wissen wir noch nicht.
Und aber wir haben eine neue Tür aufgestoßen.
Richtig.
Aber wahrscheinlich kann man dem Zuhörer sagen, wir haben ein neues System entdeckt. In der Medizin und der Forschung ist es immer so, wir betreten Neuland, heben es ganz hoch hinauf und wir werden dem Mikrobiom dann einen wichtigen, aber halt dem auch einen Platz zuweisen. Es ist ja immer so, wir sehen was, dann ist es ein Hype, wir sind wahnsinnig, also ich habe das vor 7 Jahren gelesen und war wahnsinnig aufgeregt als Experte von T-Zellen. Ich habe gesagt, das ist ja unglaublich. Und eigentlich ist die Awareness da noch nicht so in der Breite. Es nimmt zu, oder? Die letzten Jahre.
Nimmt zu und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe als Mikrobiomforscher, diese Awareness zu schaffen. Ich glaube, was ein Problem des Feldes ist, dass halt wir ganz viel bisher mit Assoziationsstudien gearbeitet haben.
Assoziationsstudien heißt, wir sehen diverses Mikrobiom und ein anderes Phänomen und wissen nicht, was verursacht was, oder?
Das sagt nichts über die Kausalität oder die ursächlichen Zusammenhang zwischen zwei Assoziationen aus.
Kann sein, dass der Tumor das macht oder die Wechselwirkungen kennen wir nicht. Jetzt wollte ich Sie was fragen, das glaube ich ist schon wichtig. Jetzt gibt es ja bei neuen Sachen, gibt es ja schnell auch Institute, die, man kann ja Mikrobiom, ich bin ja, Sie sind ja Experte
ja. In
der Analyse von Mikrobiom. Naja, und dann fragt mich einer und sagt, ich bin jetzt 60 und jetzt gehe ich in ein Labor und lass mir mein Mikrobiom anschauen. Ob ich fit bin, es gibt ja, es ist ja auch eine Leistung, die man erbringen kann. Ist es für einen Gesunden, der sich wohlfühlt oder generell sinnvoll, dass ich jetzt meine Stuhlprobe in ein Mikrobiomlabor schicke?
Ich glaube, die therapeutische Konsequenz dieser Untersuchung wird noch ganz lange, also vielleicht nicht zu lange, aber im Moment lässt das auf sich warten. Wir können mit diesen Mikrobiombefunden für die klinische Praxis im Moment noch gar nichts anfangen, weil wir auch nicht wissen, welche Mikrobiomzusammensetzung wir einen Krankheitswert zuordnen sollen und welche wir eine Assoziation mit Gesundheit, gar Krankheit assoziieren möchten. Also ich würde diese Untersuchung in der Routine nicht empfehlen.
Gut, und schon einen gesunden Privatlabor, man kann alles machen. Man kann sein Geld für alles Mögliche ausgeben,
ja.
Aber für seine Lebensverlängerung oder Gesundheit wäre es momentan keine Evidenz.
Wo wir tatsächlich Evidenz dafür sammeln, ist bei unserem Spezialgebiet, bei der Stammzelltransplantation.
Genau, aber das sind schwer kranke Patienten,
das sind sehr schwer kranke Therapie Patienten, die Chemo bekommen haben, die gegebenenfalls bestrahlt wurden, die noch eine Transplant bekommen. Und da sehen wir, ist einfach die Dysbiose extrem häufig.
Ja.
Und wenn wir die Dysbiose mittels diesen Untersuchungen feststellen können, dann können wir auch durch bestimmte mikrobiombasierte Therapien versuchen, das therapeutisch anzugehen. Und das ist die nächste Frontier, wo wir uns hinbewegen möchten.
Das heißt, wir werden in unserem zukünftigen Podcast das im Auge behalten und freuen uns schon, wenn wir nächstes Jahr das wieder wiederholen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Keil.